ARD. Talk mit Tees.
Damals war ich wirklich so, dass ich dann dachte, oh Gott, irgendwas habe ich falsch gemacht. Ich habe einen ganz falschen Eindruck hinterlassen. Ich muss ja extrovertiert sein. Ich liebe das wirklich, aus meiner Komfortzone herauszutreten. Also mich selbst...
Ungewöhnlich.
Ja. Und jedes Mal danach denke ich mal, geil, dass ich es gemacht habe. Es gibt einem natürlich trotzdem so ein High-Gefühl. Ne? Also jetzt nicht unbedingt bei einem Auftritt, wo niemand lacht. Da hinterfragt man generell sein ganzes Leben und möchte sich einfach nur sein eigenes Grab schaufeln und nie wieder irgendwem begegnen. Aber es gibt dann trotzdem immer wieder gute Auftritte und die sind es, warum man dabei bleibt. Egal, ich koche jetzt und ich filme es einfach mit. Komm. Und dann habe ich spontan, weil ich nicht wusste, wie ich das Video anders starten soll, gesagt, so, willkommen in meiner kleinen Scheiß-Drecksküche. Und so fing das an. Nee, es waren keine gut gemeinten Tipps. Es waren einfach Tipps, die man mir mitgeben wollte und ich habe einfach trotzdem mein Ding gemacht. Das war auch gut so.
Hallo, guten Tag. Mein Name ist Christian Thees und ich freue mich immer ganz besonders über Gesprächspartner, die sich offen geben und wirklich auch ganz offen auch über die Dinge erzählen, die vielleicht nicht ganz so gut laufen. Und dazu gehört auch Saskia Fröhlich. Saskia macht Comedy auf der Stand-Up-Bühne und in den Social Media. Sie macht Kochvideos oder DIY-Videos, Sketche über Berufe, über Themen wie Periode, über PMS. Sie ist aktiv auf TikTok, auf Instagram, auf YouTube, wo ihre Kurzvideos regelmäßig millionenfach geklickt werden. Und sie hat jetzt ein Buch geschrieben über das Introvertiertsein. Viele halten das erstmal für einen Widerspruch. Du stehst als Comedian auf der Bühne und bist introvertiert? Warum das überhaupt kein Widerspruch ist, das erzählt sie in diesem Gespräch. Ihr erfahrt, was ihre soziale Batterie besonders schnell leer macht, welche Gesprächspartner ihr Endgegner sind. Und trotzdem wundert man sich natürlich doch ein bisschen, dass sie es jemals auf eine Comedy-Bühne geschafft hat. Als sie mir von ihrem ersten Auftritt erzählt hat, bin ich schon ins Schwitzen gekommen, alleine nur vom Zuhören. Saskia kommt aus dem Ruhrgebiet, aus Essen und da wohnt sie auch heute noch. Wir haben uns in Köln getroffen und sie war extrem pünktlich, was einen Grund hat, wie ihr gleich erfahrt. Was genau kennzeichnet eigentlich eine introvertierte Person? Ich habe ihr Buch gelesen und es war für mich auch eine kleine Entdeckung. Mir wurden so einige Dinge klar und genauso war es ja auch ihr früher gegangen, bevor sie wusste, dass sie introvertiert ist. Wisst ihr, ob ihr introvertiert oder extrovertiert oder irgendwas dazwischen seid? Ich bin sicher, nach dieser Folge habt ihr davon eine bessere Vorstellung. Viel Spaß mit Saskia Fröhlich.
Ein Podcast von SWR 3.
Guten Tag.
Hallo, hallo.
So, aus Essen bist
aus
du.
Aus Essen.
Aus richtig. Essen auch gerade gekommen. Mhm. Mit dem Zug oder hergejoggt?
Ah, ich wäre gern gejoggt, aber nein, ich bin mit dem Zug gefahren. Das ist dann doch ein bisschen zu weit. So weit bin ich noch nicht. Gib mir ein paar Jahre.
Hast du den Halbmarathon eigentlich gelaufen?
Nein, noch nicht. Der steht am Sonntag an.
Wirklich?
Aber
jetzt erst?
Ja.
Ist der nächste Sonntag?
Ja. Ja, aber ich habe noch gar nicht darüber gesprochen. Ich werde ihn nicht laufen. Weil ich jetzt die letzten anderthalb Monate ging es mir nicht so gut körperlich. Also ich hatte scheinbar sehr viel Stress und es hat sich auf meinen Körper ausgewirkt. Ich war extrem ausgelaugt, müde und also bin kaum hochgekommen. Und immer dachte ich, ich muss jetzt einfach mal laufen gehen. Ich will diesen Halbmarathon hier machen. Und dann habe ich eine 5-Kilometer-Strecke gemacht und war danach wirklich tot. Ich war fertig. Ich dachte, irgendwas stimmt nicht. Ich bin zum Arzt, habe mir Blut abnehmen lassen. War nix, alles in Ordnung. Und jetzt hat sich rausgestellt, weil jetzt gerade wird es besser, dass es scheinbar Stress war. Also, dass mein Körper einfach diesmal komplett anders auf Stress reagiert hat. Und jetzt in wenigen Tagen, in zwei Tagen, wo wir diese Aufnahme, wo wir es aufzeichnen, steht der Halbmarathon an. Und ich bin ja nicht vorbereitet, leider. Es tut mir in der Seele weh. Ich habe 1000 Tränen in den Augen. Aber ja, es ist...
Ist das so schlimm, dass du den nicht läufst?
Ich finde es schon schade. Ich habe ja extra darauf hin trainiert, so ein halbes Jahr. Und mir hat Laufen so viel Spaß gemacht.
Okay.
Und ich werde es auch weiterhin machen. Also jetzt, wo ich merke, mir geht's wieder besser und es geht wieder bergauf und der Stress liegt so ein bisschen hinter mir, werde ich es wieder machen und den nächsten Halbmarathon anpeilen. Dann wahrscheinlich im Frühjahr nächsten Jahres oder wann auch immer der nächste irgendwo in meiner Nähe stattfindet. Also ich werde den laufen. Komme, was wolle.
Du wirst den laufen.
Ja.
Aber du musst es vor allem noch dein Internet-Fans, in den Social Media musst du es noch beichten,
muss
oder?
Das werde ich jetzt auch schleunigst tun. Die werden sich fragen, was ist da los? Was macht sie da? Macht sie überhaupt was? Läuft sie noch?
Wofür habe ich gespendet?
Ja, genau.
Saskia, wir sind hier zusammen in Köln. bei dir in der Nähe. Und wir sind zu zweit hier und zu zweit, ey, das ist so viel besser als auf einer Party, oder?
Viel entspannter. Das ist ganz, ganz, ganz angenehm. Vor allem, wir konnten uns ja gerade auch schon ein bisschen kennenlernen. Ja. Du bist ein super angenehmer Mensch. Ich will jetzt hier gar nicht schleimen, aber das macht es natürlich noch leichter.
Ja.
Also muss ich sagen, es kommt auch immer noch drauf an, wer mir gegenüber sitzt. Ich kann auch zu zweit mit einer Person sein und es ist super anstrengend. Das ist immer echt ein Unterschied von Person zu Person. Aber das hier gerade, Leute, ich kann es euch nur empfehlen. Macht's auch mal, kommt mal her.
Okay, ja, ich hatte mich gefragt, okay, wie ist die Begrüßung für Sie? Denn in Begrüßung, genauso wie in Abschieden, bist du nicht gut.
Ja.
Hast du geschrieben?
Ziemlich schlecht.
Was ist eigentlich das Problem? Also genau.
Es gibt ja so viele verschiedene Arten und Erwartungen, glaube ich. Also erstmal, seit Corona gibt es ja noch mehr Varianten. Man gibt sich irgendwie eine Faust oder einen Ellbogen.
Und ich habe das Gefühl, das hat sich nicht bewahrheitet. Ich wollte Menschen nicht mehr die Hand geben, weil ich weiß, und ich bin überhaupt null empfindlich, aber ich weiß, wenn irgendwas übertragen wird, und ich habe ständig meine Finger im Mund, also das weiß ich, dann wird es durch die Hände übertragen. Ja. Und ich fand es bei Corona super, Ghetto-Faust oder Ellbogen und so. Und ich habe gedacht, natürlich, das werden wir weiter übernehmen. Null. Ja. Das macht kein Mensch mehr.
Genau, es ist jetzt so ein Wirrwarr geworden. Also manchmal ist es einfach, man macht wie so ein High Five oder man gibt sich die Hand, dann ist wird so eine Umarmung angedeutet und ich denke mir so, was machen wir jetzt? Wir haben uns nicht darauf vorbereitet. Und dann passiert manchmal irgendwas Unangenehmes. Und dann, wie ich auch im Buch schreibe, ich strecke meine Hand aus und die Person kommt mir, weiß nicht, umarmend entgegen. Und dann stoßen wir zusammen. Und das ist meistens nicht so angenehm. Ich fände es auch super, einfach nochmal Ghetto-Faust oder Ellbogen rauszuholen. Also,
oder?
Ja, das wäre super angenehm. Also das fand ich so schön, dass es halt während der Corona-Zeit so wie so eine Regel war.
Wie, habe ich dir die Hand gegeben, gerade unten, als wir uns getroffen haben? Ich weiß es nicht mehr.
Nee, unsere Begrüßung war nochmal auf einem ganz anderen Level. Aber tatsächlich gar nicht mal so unangenehm, wie ich es vielleicht in einer anderen Situation erwartet hätte oder es gewesen wäre für mich. Du hattest, glaube ich, gesagt, deine Hände wären noch nass.
Und dann das stimmt natürlich gerade. Und weißt du was, ich hatte dir ein Glas Wasser geholt.
Ja.
Ich hatte dir ein Glas Wasser geholt und hingestellt und bin dann runtergegangen und hatte noch nasse Hände. Du hast völlig recht.
Ja, und dann hast du mir trotzdem deine Hand hingehalten und hast gesagt, ja, ich habe noch eine nasse Hand und ich wusste nicht, greife ich sie jetzt? Und ich glaube, ich habe dann einfach nur deinen Arm berührt. Ich weiß auch nicht so recht.
Ja, das stimmt. Wir haben dann nur so mit den Handgelenken aneinander.
Ja, genau, so unser Handgelenksknöchel hat sich berührt.
Super.
Ja.
Ey, mega Begrüßung. Eine der besten Begrüßung ever in letzter Zeit.
Ich würde auch sagen, lass uns schon mal festlegen, dass wir uns gleich dann auch so verabschieden, ja?
Ja, witzig. Das hatte ich total vergessen, aber du hast völlig recht. Ich habe noch nasse Hände. Ich finde das super unangenehm. Mir ist das ja egal. Ich habe ja die nasse Hand.
Ja.
Ich denke immer nur an die andere Person. Ich habe noch nasse Hände, weil, weißt du, wenn man irgendwie gerade im Badezimmer war oder so, oft kann man sich nicht abtrocknen, sondern hat nur einen Föhn oder ist nicht so. Und dann will man niemandem die nasse Hand geben. Und das versteht aber auch jeder. Das ist ja auch total harmlos.
Absolut, ja. Ja.
Schlimmer ist, ich habe schwitzige Hände. Also ich will mir die Hand nicht geben, ich habe schwitzige Hände. Das ist richtig.
Ah, ja.
Wobei, ich habe kalte Hände immer. Ich habe immer kalte Hände. Also ganz oft finde ich super unangenehm, kalte Hände von anderen zu bekommen. Deswegen möchte ich meine kalte Pranke auch niemand anders zumuten.
Ja, ja. Nee, finde ich auch. Aber worauf würdest du dich einigen? Also was ist so die Begrüßung, die für dich am besten funktioniert?
Eigentlich muss man sich überhaupt gar nicht anfassen.
Ja,
eigentlich
oder?
Kann man nur sagen, hallo.
Ja, finde ich auch.
Oder? Ich meine, oder meinetwegen, man hat ja angefangen in der Pandemie mit diesem Verbeugen so asiatisch, ne? Fand ich ja irgendwie dann auch. Man musste ja nicht. Ist doch auch interessant, dass man wochenlang darüber diskutiert hat, wie begrüßt man sich in der Zeit. Und viele haben dann ja so ein bisschen so dieses, ich glaube, die Hände vor der Brust irgendwie so zusammen und dann verbeugt man sich.
Habe ich kein einziges Mal gesehen tatsächlich, aber interessant zu hören.
Mhm. Ja, mir ist es ein, zwei Mal begegnet, dass einige gesagt haben, ich mache das so, als man noch keinen Konsens hatte.
Ja.
Okay, sehr schön. Saskia, ja, du bist eine, die natürlich für viel gute Laune, also gut, die viel mit schlechter Laune für gute Laune sorgt, auch in deinen Videos, in den Social Media, die als Comedienne auf der Bühne steht. Und natürlich ist das eine, von der denkt man erstmal nicht, dass sie introvertiert ist. Weil wir vielleicht aber auch eine falsche Vorstellung haben von Introversion. Wie es heißt, das Wort habe ich jetzt zum ersten Mal, glaube ich, überhaupt in deinem Buch gelesen.
Ach, Wahnsinn.
Introversion.
Cool.
Mhm. Also introvertiert, klar, aber Introversion. Was ist typisch für Menschen mit Introversion?
Also introvertierte Menschen sind also das kann man sich auch vom Wort ableiten, sind eher nach innen gekehrt und ja, beschäftigen sich einfach viel mit sich selber, sind viel mit ihren Gedanken beschäftigt in ihrer eigenen Innenwelt, während Extrovertierte halt viel nach außen sind. Und ich finde mal, ein ganz schönes Bild ist eben, dass Introvertierte eher die Zeit zu Hause alleine genießen und dort ihre soziale Batterie aufladen.
Sogenannte Drinnies auch.
Genau, ich bin absolut dagegen, dieses Wort zu benutzen. Ich weiß nicht, irgendwas löst es in mir aus.
Drinnies. Bist du Drinni?
Ich bin Drinni, ja.
Ist doch nicht schlimm.
Nee, absolut. Also. Ich weiß nicht, ich hab nur irgendwas gegen dieses Wort. Ich weiß nicht, irgendwas löst das in mir aus. Drinni. Kennst du das, wenn man manchmal so Worte einfach komisch findet?
Ja. Und zwar, ich habe vor einiger Zeit mit der Schauspielerin Meltem Kaptan gesprochen.
Ja,
die spielt in dem Film Alter weißer Mann. Mhm. Und ich mag dieses Wort alter weißer Mann nicht.
Ja.
Weil es einfach nur negativ belastet ist. Und natürlich Menschen als alter weißer Mann bezeichnet werden, denen man eigentlich jetzt gar nichts vorwerfen kann, aber sie sind per se schon mal ein alter weißer Mann.
Fakt.
Und sowas. Diese Reaktion hatte ich letzte Woche zum Beispiel, genau wie du auf das Wort Drinni.
Ja.
Lustig, ja?
Aber ja, letztlich bin ich ein Drinni, ja. Es ist so. Ja, man muss es auch nicht leugnen. Ja, ich verbringe unfassbar gerne Zeit alleine. Zeit bei mir zu Hause, auf der Couch oder einfach nur in meinem Arbeitszimmer, wo ich alleine arbeiten kann für mich, das ist schon super. Und da lade ich halt meine soziale Batterie auf. Also ich habe jetzt so das perfekte Beispiel. Ich war auf der Frankfurter Buchmesse und habe da sehr viele Begegnungen gehabt, was auch unfassbar toll war, aber eben auch sehr auslaugend. Und ich war danach platt. Meine soziale Batterie war nicht nur bei null, die war wirklich irgendwo im Minusbereich verschwunden.
Und über das Wort soziale Batterie sprechen wir auch gleich nochmal.
Ja, sehr gut.
Das ist ganz interessant. Man kann da ganz gut verstehen, wie es einem geht.
Mhm. Genau, und da war für mich klar, den nächsten Tag, wo ich zu Hause bin, den muss ich ganz in Ruhe verbringen. Also nicht jetzt einfach, indem ich gar nichts mache und mich nur ausruhe. Nee, ich muss ja auch irgendwie arbeiten. Mir reicht es dann schon, mich einfach für mich allein hinzusetzen an meinen Arbeitsplatz und da für mich allein zu arbeiten, ohne irgendwie von jemand anderem was zu hören oder zu sehen.
Und da reicht auch ein Tag schon.
Kommt drauf an.
Okay.
Kommt drauf an. Also manchmal sind es auch mehrere Tage, die ich benötige. Manchmal kriege ich es aber einfach nicht hin, mehrere Tage mitzunehmen. Das ist echt ganz, ganz abhängig davon, was für soziale Events ich habe. Ich sag mal so, nach der Frankfurter Buchmesse hätte ich mir auch gut und gerne eine Woche oder zwei Wochen nehmen können. War nicht ganz drin. So ist es dann. Aber wenigstens, wenn ich weiß, ich habe einen Tag dazwischen, den muss ich auch einfach so nutzen, dass ich weiß, ich lade an dem Tag meine Batterie auf. Also ich hab dieses Bewusstsein schon so dafür, dass ich weiß, an dem Tag darf mir irgendwie nichts dazwischen kommen. Weil wenn das so ist, dann bin ich weiterhin platt. Und dann habe ich für die nächsten Termine oder für die nächsten Sachen, die anstehen, auch keine Energie. Und die will ich natürlich haben. Und deswegen nehme ich mir dann die Zeit.
Ja, ich habe immer das Gefühl, ich nehme mir diesen Tag, um meine Batterien aufzuladen. Das klingt immer so super. Dann hat man diesen Tag und merkt, es hat noch bei weitem nicht gereicht. Mhm. Dass dieser einen Tag überhaupt nicht reicht. Durfte dein Freund denn zu dir an dem Tag danach?
Ja, der durfte. Da muss ich sagen, glücklicherweise, durch dass wir, da schreibe ich auch im Buch ganz, ganz viel, viel kommunizieren, unsere Bedürfnisse äußern. Wir haben auch das Buch zusammengeschrieben, was es natürlich noch besser macht, weil...
Ach, der ist das. Ich wusste nicht, dass er das ist. Hatte ich dann wohl überlesen.
Genau. Co-Autor.
Das wusste ich. Ich wusste, dass jemand mit dir geschrieben hat. Aber ich dachte, natürlich ein total fähiger Journalist, der alles so wunderbar auf den Punkt bringt.
Genau.
Aber der Maximilian ist... Ja. Der Freund.
Der ist mein Freund, genau. Und das ist natürlich auch sehr cool gewesen. Wir haben das Buch zusammen geschrieben. Er hat nochmal viel größeres Verständnis dafür entwickeln können, was für Bedürfnisse ich so habe, die gar nicht so unähnlich zu sein sind. Also er ist nicht nur Intro, wird sich eher so irgendwo in der Mitte, ja, zwischen Intro und Extro platzieren und hat aber halt dadurch trotzdem manchmal also die gleichen Bedürfnisse und auch dann entsprechend viel Verständnis für meine Bedürfnisse, Gott sei Dank, und können halt gegenseitig super Rücksicht nehmen. Und wenn ich merke, ich brauche einfach mal wirklich gerade Zeit für mich ohne meinen Freund, dann nehme ich mir die auch, ohne dass er mir das krumm nimmt. Und genauso auch umgekehrt. Also er braucht das auch manchmal ohne mich. Das ist auch absolut in Ordnung.
Bei introvertierten Menschen, da ist die Batterie, die sogenannte soziale Batterie, sehr schnell leer. Mhm. Also soziale Interaktionen laugen einen komplett aus.
Ja.
Beschreib mal, was passiert. Also, wer ist zum Beispiel dein Endgegner? Also, wenn du eine Begegnung hast, vielleicht auf einer Party, lass es eine kleine Party sein. Mhm. Die Party an sich ist noch nicht so kräftezehrend oder so. Aber welche Art von Mensch ist für dich als Introvertierte ein Endgegner?
Also, es gibt eine ganz bestimmte Art von Menschen. Wenn man vielleicht gerade mein Buch zur Hand hat oder gerade irgendwo liegen hat, dann kann man es einmal umdrehen, sich den Klappentext anschauen. Und da sieht man dann, so ich glaube, 4 Sprüche sind es, die draufstehen, die ich häufiger zu hören bekomme. Und die kriege ich mal von so einer Art Mensch zu hören. Das sind so Sprüche wie, warum bist du so still? Warum bist du schüchtern? Sag doch mal was. Trag doch auch mal was zum Gespräch bei. Und es ist halt so, dass mir eine Person solche Sprüche natürlich jetzt nicht sagt, wenn ich mit der Person gerade zu zweit bin, sondern das ist immer irgendwie in der Gruppe. Das heißt, ich sitze mit Menschen zusammen bei einer Party oder ich bin ja auch Stand-Up-Comedian im Backstage-Bereich und bin einfach stiller als die anderen. Das ja. kommt nicht selten vor. Und dann gibt's so eine Art von Mensch, die halt dann irgendwann im Verlauf dieses Abends oder wann auch immer diesen Spruch oder einen dieser Sprüche mir reindrückt. Ja. Und dann sind alle Augen auf mir und ich bin so im Zugzwang, weil jetzt denken alle, ach ja, stimmt, die hat ja wirklich noch nichts gesagt. Ja. Schauen wir mal, was die jetzt beizutragen hat. Und dann muss ich irgendwie mithalten. Und das ist wirklich in solchen Augenblicken schlagartig. Meine Batterie kann vorher noch auf 100% gewesen sein, die ist schlagartig auf 0. Mhm. Und ich das kann ich ja nicht, weil ich dann so, jetzt ist wirklich die Erwartungshaltung da, dass ich mich am Gespräch beteilige, obwohl ich gerade gar nichts sagen möchte. Und eigentlich ist es doch in Ordnung, wenn man manchmal einfach nichts sagen möchte oder nichts zu sagen hat.
Total.
Ja. Total. Und das sind, ich beschreibe sie im Buch als die Energieräuber.
Die Energieräuber. Ja. Und es klingt jetzt ganz amüsant, aber es ist brutal, oder? Also ja. Was löst das in dir in dem Augenblick aus? Wie reagierst du? Was passiert mit dir?
Also mittlerweile unterschiedlich. Damals war ich wirklich so, dass ich dann dachte, oh Gott, irgendwas habe ich falsch gemacht. Ich habe einen ganz falschen Eindruck hinterlassen. Ich muss ja extrovertiert sein. Jetzt war ich gerade total in mich gekehrt und habe vielleicht Fresse gezogen und sah aus, als wäre ich schlecht gelaunt. Und ich muss jetzt aus mir rauskommen. Ich muss jetzt fröhlich sein und mithalten und genauso ja und feier sein wie alle anderen, gerade bei einer Party. Mittlerweile ist es nicht mehr so, weil ich ja weiß, wie ich bin und dass diese Introversion einfach ein Charaktermerkmal ist, an dem ich nichts ändern kann. Mhm. Und dass es okay ist, wenn es stille Menschen auf dieser Welt gibt oder stillere Menschen. Mittlerweile macht mich das einfach nur noch wütend, wenn jemand so etwas sagt. Ich hatte das tatsächlich vor wenigen Wochen das letzte Mal. Da war ich bei einer Comedy-Show im Backstage-Bereich und es war halt so, es waren einige Menschen da. Es waren Comedians da, es waren Veranstalter im Backstage und jeder hat so ein bisschen was für sich gemacht. Manche haben gequatscht, manche waren still. Ich war nicht die Einzige, die still war. Ja. Aber ausgerechnet mir musste man dann vor allen anderen sagen, wie still ich denn bin. Ich glaube, es war so eine Situation, wo ich dann so aus dem Nichts zu irgendwem irgendwas gesagt habe und dann meinte eine andere Person, ach Saskia, das ist der erste Satz, den ich heute von dir höre. Und aber auch in so einer Lautstärke, dass alle das mitbekommen haben und dachten, hä, ja, stimmt, sie hat jetzt echt noch nicht so viel gesagt. Und das hat mich so wütend gemacht. Vor allem, weil in dem Moment, ich bin doch gerade fokussiert. Ich will mich auf meinen Auftritt vorbereiten und dafür konzentriert sein. Und dann nimmt man mir diesen Fokus und diese Konzentration und dann ist meine Energie erst recht weniger, weil ich denke, oh Gott, jetzt haben sie die Erwartungshaltung, dass ich hier die ganze Zeit mitquatsche und mithalte. Und eigentlich will ich ja für meinen Auftritt vorbereitet sein und meine Energie für das Publikum aufbewahren. Und das ist natürlich doof, wenn die dann schon, wenn meine Batterie quasi schon entleert ist, bevor ich überhaupt auf die Bühne gehe.
Introvertierte Menschen wollen eigentlich nicht im Mittelpunkt stehen, ne? Und schon gar nicht überraschend.
Ja.
Das ist der Horrormoment schlechthin, oder?
Ist natürlich so ein kleiner Widerspruch. Ja, warum gehe ich denn auf eine Bühne? Warum mache ich denn Stand-Up-Comedy? Weil da stehe ich ja im Mittelpunkt.
Ich weiß. Ist gar nicht so leicht zu begründen, oder?
Ja, schon. Ich glaube auch, weil ich kann mir vorstellen, dass bei vielen Menschen einfach noch dieses Bewusstsein da ist oder dass die eher introvertierte Menschen mit Schüchternheit gleichsetzen. Es ist ja ein großer Unterschied, das beschreibe ich ja auch im Buch, dass Schüchternheit nicht gleich Introversion ist.
Genau, denn was ist der große Unterschied?
Genau, Introversion ist ein angeborenes Charaktermerkmal. Das heißt, Menschen kommen auf die Welt und haben eher extrovertierte Merkmale oder eher introvertierte Merkmale oder sind eher dazwischen. Also die allermeisten Menschen sind irgendwo dazwischen und kennen sowohl extro- als auch introvertierte Tage. Aber Schüchternheit ist eine Angst, also keine angeborene Angst, es ist ein erlerntes Verhalten, durch irgendetwas ausgelöst, was vielleicht mal irgendwann passiert ist. Und es ist jetzt nicht unbedingt schon eine soziale Phobie, aber es kann in diese Richtung gehen. Das heißt, es ist irgendeine Art von sozialer Angst, Schüchternheit. Und ich habe keine soziale Angst, weil sonst würde ich jetzt gerade wahrscheinlich auch nicht mit dir hier sitzen und sonst würde ich auch nicht auf Bühnen gehen. Also bei mir ist so der große Unterschied, ja, ich mache Stand-Up-Comedy und ich mag es gar nicht so sehr im Mittelpunkt zu sein. Und ja, ich mache auch Social Media und mag es nicht so sehr im Mittelpunkt zu sein. Und bei beiden Sachen bin ich das ja irgendwo. Ja. Und ich glaube, bei beiden Sachen ist es einfach wichtig, dass ich halt irgendwie noch eine Form von Kontrolle über die Situation habe. Okay, ja. Weil zum Beispiel auf der Bühne, es gibt ganz viele Comedians, die machen dann sogenanntes Crowdwork und reden ganz viel mit dem Publikum und binden das Publikum mit ein, was ich super finde, was ich total toll finde und was in allermeisten Fällen auch super, super lustig sein kann. Ich kann das gar nicht. Das ist gar nicht mein Ding, weil das ist ja halt eine Art von Smalltalk.
Ja.
Und ich als Introvertierte hasse Smalltalk.
Bist du spontan? Oder würdest du sagen, ich bin nicht spontan?
Boah, ich würde mich echt als gar nicht spontane
Okay,
als
gar nicht. Ja, dann versteht man das.
Genau.
Mit der Bühne. Ja. Ja. Wobei, das ist ja schon fast ein Handwerk. Ich weiß gar nicht, ob das so der klassische Smalltalk ist. Denn man muss natürlich auch so innerhalb weniger Sekunden auf irgendwas Lustiges hinaufkommen, wenn man mit dem Publikum spricht als Comedian.
Ja.
Das ist also, Smalltalk reicht da eigentlich nicht. Es muss schon innerhalb von 15 Sekunden irgendwo hinführen, ne?
Ja, also du musst wirklich schnell schalten und eine passende Reaktion haben. Also ganz viele Lacher kommen auch meistens dadurch, weil das Publikum dann irgendeine lustige Aussage tätigt, einfach aus dem Gespräch heraus, ohne dass die Person selber denkt, ich muss jetzt gerade lustig sein. Das entsteht einfach. Aber trotzdem musst du natürlich darauf entsprechend reagieren können. Und das ist gar nicht mein Ding. Nicht in so einer Situation. Mein Freund sagt immer, er sagt von mir selber, ich wäre super schlagfertig. Das kann nicht mit ihm sein, weil er ist so eine Bezugsperson für mich, bei der ich offen und laut sein kann, bei der ich mich super wohlfühle in jeder Lebenslage. Bei Menschen, die ich nicht kenne, ist es halt nicht der Fall. So, das klingt immer so böse, aber ja, es ist halt einfach so. Ich glaube, es kennen halt auch ganz viele, vor allem die Introvertierten. Wenn man Personen nicht kennt, dann ist es halt schwer bei denen, dann so auch sofort so aus sich herauszukommen. So, gerade als Introvertierte will man das ja eigentlich ja nicht.
Wie stark war dein Selbstbewusstsein so als Jugendliche vor 10 Jahren generell?
Ja.
Ich habe mich gerade gefragt, ob auch das Selbstbewusstsein damit eine Rolle spielt. Das ist ja was ganz anderes als introvertiert sein.
Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Es spielt auf jeden Fall eine Rolle, weil durch das ja auch Introversion viel mit Schüchternheit noch gleichgesetzt wird, kann man da halt schon den großen Unterschied setzen oder feststellen, ich bin introvertiert, aber selbstbewusst.
Mhm.
Würde ich jetzt mal von mir behaupten, auf mein jetziges Ich bezogen. Ich glaube, als Jugendliche war das auch so. Also ich glaube, als Jugendliche war ich auch, ich hatte irgendwie eine große Klappe und ich konnte immer irgendwie Kontra geben und mich wehren. Also gerade in der Schulzeit, ich glaube, das kennen sehr viele Menschen, da ist man irgendwie nie gewappnet vor irgendwelcher Ärgereien oder vielleicht sogar Mobbing. Und ich konnte das immer ganz gut in Schach halten, weil ich einfach eine große Klappe hatte und mich getraut habe, was zu sagen, wenn es nötig war. Aber nie so einfach, weil ich gerade im Mittelpunkt sein wollte, sondern einfach, weil die Situation es gerade verlangt hat und weil irgendjemand gerade mich in den Mittelpunkt drängen wollte und ich wollte es nicht und ich habe mich wieder zurückgedrängt und konnte mich entsprechend wehren. Und ich glaube so vor, ich musste gerade überlegen, wie alt ich nochmal bin. Ich würde gerade sagen, vor 5 Jahren, als ich so Anfang
27
war.
28?
Ich bin 28. Also eher vor 8 Jahren. Als ich dann so Anfang 20 war, da hatte ich halt eine Beziehung mit einer sehr extrovertierten Person. Und ich glaube, da hat mein Selbstbewusstsein echt noch ein bisschen drunter gelitten. Weil da wusste ich noch gar nicht so richtig, was ist eigentlich mit mir? Warum will ich nicht so viel rausgehen? Mhm. Warum will ich nicht viel unter Menschen sein? Und die Person, mit der ich zusammen war, wollte das halt nur, weil das Bedürfnis von der Person war, einfach eine sehr extrovertierte Person, was auch absolut in Ordnung ist, selbstverständlich, aber es hat einfach nicht mit dem zusammengepasst, was ich wollte. Und da war aber die Erwartungshaltung da, dass ich da mitmachen muss und ich selber hatte diese Erwartungshaltung auch an mich und habe da total mit mir zu kämpfen gehabt, weil ich dachte, irgendwas ist mit mir falsch.
Ja.
Und das hat echt eine ganz lange Zeit gedauert, bis ich irgendwann dann gemerkt habe, nee, mit mir ist überhaupt gar nichts falsch, ich habe einfach andere Bedürfnisse und die sind genauso in Ordnung.
Und seit wann weißt du das? Was war der Punkt?
Es ist auch innerhalb der, also ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war. Es muss aber auch so Anfang 20 gewesen sein. Vielleicht sogar innerhalb der Beziehung noch oder nach der Beziehung. Da habe ich so einen Moment gehabt und das war so ein Zufall. Ich habe ein YouTube-Video geschaut. Und in diesem YouTube-Video ging es, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, ehrlich gesagt, aber nicht um Intro und Extroversion.
Ja.
Aber es wurde zum Thema gemacht in diesem Video. Also es ging kurze Zeit um halt diese Charaktermerkmale. Und ich habe das erste Mal davon gehört und war so, oh Moment, es ging auch gerade um ein ganz anderes Thema, weshalb ich dieses Video angeklickt habe. Und habe dann aber das erste Mal gemerkt, ah Moment, was trifft denn eigentlich auf mich zu? Weil dann haben diese beiden Personen in dem Video halt darüber gesprochen, was für Charaktermerkmale sie haben. Und ich dachte so, Moment mal, bin ich introvertiert? Das erklärt so einiges. Und das war so ein richtiger Aha-Moment für mich. Und seitdem geht es mir damit auch viel besser. Also jetzt kann ich das so akzeptieren, dass ich einfach gerne zu Hause bin, nicht so viel rausgehe und auch Menschen sagen kann, nö, ich habe keine Lust. Geht ihr mal feiern, ich bleib zu Hause, das ist für mich auch in Ordnung.
Guck, und durch deine Erkenntnisse, durch deine Selbsterkenntnisse gibst du jetzt genau das wieder an andere weiter, die das hören. Auch ich habe mich jetzt gefragt, ob ich introvertiert bin. Vorher hätte ich das definitiv beneint, weil ich jetzt aber auch keine genaue Vorstellung davon hatte, was es heißt. Und jetzt frage ich mich das aber gerade. Mhm. Ich weiß es nicht. Haben wir ein bisschen Zeit, müssen wir nachher noch weitere Gedanken machen. Aber als ich das gelesen habe, der Freund damals, der extrovertiert war, im Buch heißt er Niklas.
Mhm. Der Extro-Ex.
Genau, der Extro-Ex, der dich dann letztendlich zu einem zweiten Date nochmal überredet hat. Eigentlich wolltest du von Anfang an nicht und hast gesagt, ich glaube, das ist nichts für mich, bla bla bla. Er hat dich dann überredet zu einem Date und dann hat es ja dann doch irgendwie funktioniert und dann kam noch ein Date und dann wart ihr auch irgendwann zusammen. Ich fand es aber sehr lustig, weil du ihm, bevor es zu dem zweiten Date kam, zum Schluss noch bei eurem kleinen WhatsApp-Austausch mitgegeben hast, aber heul nicht am Ende rum, wenn es wirklich das letzte Date war. ist der Satz echt aus dem Leben oder hast du ihn einfach nur schön geschrieben?
Ich denke, schön umgeschrieben. Schön umgeschrieben, genau. Also ja, ich war schon immer wie so eine Sprücheklopferin, das konnte ich immer schon ganz gut. Gerade wenn man mir halt so gekommen ist mit, ich verlange jetzt irgendwas von dir und du musst jetzt auf mich hören. Und natürlich weiß ich, dass ich das nicht muss. Und das habe ich bestimmt schon häufig in meinem Leben getan, dass ich halt irgendwie mitziehen wollte, gerade wenn es um dieses Intro-Extro-Thema ging. Und ich dachte, jetzt muss ich halt mit auf diese Party gehen, weil die Gesellschaft das von mir verlangt. Aber gerade in solchen Momenten natürlich drücke ich dem dann einen Spruch, natürlich. Ja. Also warum auch nicht? Und ich habe halt die ganzen Chatverläufe nicht mehr als original gehabt und habe mich versucht, so bestmöglich dran zu erinnern. Genau. Aber es dürfte ungefähr so gewesen sein, ja.
Aber heul am Ende nicht rum, wenn es dann wirklich das letzte Date war.
Ja. Und leider war es das nicht. Also ich hätte, glaube ich, auf mein erstes Bauchgefühl hören sollen. Aufs Bauchgefühl zu hören, ist, glaube ich, wirklich eine gute Sache.
Mir tut jetzt ein bisschen leid, wenn der uns jetzt hört.
Mir tut er leid, wenn er das Buch liest.
Wohnt er noch bei dir in der Nähe?
Keine Ahnung.
Bist dem nie wieder begegnet?
Ich weiß nicht. Okay. Nee, also ich habe, vor 2 Jahren oder so nochmal Kontakt gehabt aus irgendwelchen Gründen, weil irgendwelche Zahlungen und so tatsächlich noch aus der Vergangenheit miteinander, ach, ist auch egal, ist gar nicht so wichtig, aber das war der letzte Kontakt und seitdem nicht mehr.
Und natürlich heißt er ja nicht im echten Leben Niklas, deswegen, es ist ja ein anderer Name.
Wir tun jetzt aber so, er heißt im echten Leben Niklas. Nicht, dass ihr nachher die echte Person denkt, bin ich gemein? Nein, wir meinen Niklas.
Zu dieser Batterie.
Ja.
Dass sich bums schlagartig diese Batterie entlädt. Also in dem Fall hast du diese typischen Sätze angesprochen, die dich in den Mittelpunkt plötzlich stellen. Plötzlich musst du dich rechtfertigen für irgendwas. Mhm. Okay, gut. Das sind natürlich jetzt so extreme Fälle. Was ist es sonst noch, was dir Energie raubt, wenn du jemandem begegnest oder eben innerhalb einer Gruppe ist? Also was gibt's da noch?
Beispielsweise, wenn ich mit Freunden verabredet bin, die ich total lieb habe, raubt mir das trotzdem Energie. So irgendwann ist so der Punkt erreicht, wo ich denke, ah nee, okay, jetzt hatte ich genug, jetzt kann ich nach Hause gehen, was absolut gar nicht böse gemeint ist. Also es ist nicht so, dass ich dann auf die Person speziell keine Lust mehr habe, sondern dass ich einfach merke, Ich kann jetzt auch nicht mehr geben. Also so, ich bin platt, ich muss jetzt nach Hause oder ich sitze einfach nur noch stumm rum, aber niemand hat was davon.
Das heißt einfach nur, genau, was ist es in dem Augenblick, was dir diese Energie raubt? Es ist Lautstärke, es ist viele Menschen, die durcheinander reden, es sind viele Themen oder ist alles das, was so...
Ganz platt ausdrückt, einfach der soziale Kontakt.
Okay, einfach soziale Kontakte generell.
Genau,
okay.
Richtig. Auch wenn ich einfach einen Tag mal beispielsweise in die Stadt gehe und bummel oder mal shoppen gehe oder sowas. Ja. Also,
ist mein Akku nach 10 Minuten leer?
Ich muss auch gerade überlegen, ist echt ein schlechtes Beispiel, weil ich weiß nicht, was ich das letzte Mal getan habe. Aber selbst da, weil ich noch nicht mal mit den Menschen richtig interagiere, so gerade die Menschen, die jetzt in einem Laden mit mir sind beispielsweise beim Einkaufen, selbst das raubt Energie, weil man ist unter Menschen, man muss drauf achten, was machen die gerade, also ich muss ja auch Rücksicht nehmen und weiß ja, ich bin nicht alleine und selbst solche Sachen, selbst wenn ich einfach nur meine Lebensmittel einkaufen gehe, raubt mir das schon Energie. Also jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber ich merke immer, okay, vielleicht bin ich auch froh, wenn ich wieder zu Hause bin.
Und dann gibt es aber auch Menschen, es gibt Begegnungen, die geben dir wiederum Energie. Also es ist nicht so, dass jede Art von Aktion ja einfach nur immer die Batterie leer macht. Es geht ja auch das Gegenteil, oder? Dass jemand deine Batterie auch auflädt. Was ist da eine typische Situation?
Also ich würde erstmal sagen, dass jemand meine Batterie auflädt, ist gar nicht mal so häufig. Also mit meinem Freund habe ich das schon, dass ich merke, wenn wir zusammen Abend auf der Couch bringen, ich hatte einen sehr anstrengenden Tag und war irgendwie viel unterwegs beispielsweise, dann gibt mir das was. Aber meistens auch einfach, weil wir dann beide die Klappe halten und irgendwas im Fernsehen schauen beispielsweise, eine Serie gucken oder einen Film. Ich glaube, in den allermeisten Fällen kann ich meine Batterie einfach für mich alleine aufladen.
Okay.
Also wenn ich wirklich weiß, ich habe jetzt gerade Zeit für mich und ich bin jetzt gerade nicht darauf angewiesen, mit wem anders noch zu interagieren. Ich muss aber dazu sagen, dass beispielsweise mein Freund meine soziale Batterie eigentlich, ich würde sagen, so gut wie gar nicht, ich wollte jetzt sagen, angreift, aber so, ja. Also er löst es nicht aus, dass meine Batterie sich entleert. Oder in allerwenigsten Fällen. Manchmal auch. Wir waren zum Beispiel vor kurzem 2 Wochen im Urlaub. Das war eine total entspannte Zeit und meine soziale Batterie hat sich wirklich, also weder entladen noch aufgeladen. Die war einfach so auf dem Stillstand, was schon sehr, sehr angenehm ist für mich als introvertierte Person. Aber trotzdem nach so 2 Wochen Urlaub wusste ich dann so, ah ja, jetzt mal so ein paar Tage für mich allein sein, wird mir auch gut tun. Ohne dass es, also es ist ja gar nicht böse gemeint, sondern manchmal muss man einfach an sich selber denken und auf sich hören, was für ein Bedürfnis habe ich gerade. Und das Schöne ist in unserer Beziehung dann wieder, dass ich weiß, mein Freund hat dasselbe Bedürfnis. Oder äußert das auch, ne, dass er das dann auch braucht, mal wieder Zeit für sich alleine.
Warst du auch schon alleine im Urlaub?
Nein, aber ich habe es ganz, ganz unbedingt vor. Das war komisch formuliert, aber ich will es unbedingt mal machen. Unbedingt mal machen. Also ich weiß, es auf der einen Seite wird mir das unfassbar gut tun, auf der anderen Seite wird es bestimmt auch unfassbar anstrengend, weil ich mich um alles alleine kümmern muss und ich gar nicht so die Person bin, die gerne plant. Ich lasse gerne planen. Ich liebe es, planen zu lassen. Okay. Aber ich auf der einen Seite wäre es, glaube ich, eine ganz schöne Herausforderung. Und auch so nochmal aus meiner Komfortzone herauszutreten, mich ein bisschen selbst zu challengen und auf der anderen Seite halt auch unfassbar schön. Also ich stelle mir das sehr romantisch vor, einfach sehr viel Zeit mit mir alleine dann zu verbringen und alle Eindrücke nur mit mir zu teilen und nicht mit wem anders.
Ich habe das Gefühl, dass Menschen das immer mehr machen. Dass Menschen, also ich höre das zumindest immer wieder, ich bin eigentlich auch wahnsinnig gerne mit mir allein. Dieser Satz wird häufig ausgesprochen. Auch Menschen, mit denen ich gesprochen habe oder so, diesen Satz höre ich ganz oft und kenne ihn auch selber. Man ist auch gerne mit sich alleine. Und das sind eigentlich letztendlich die Glücklichsten. Die sind mit sich, die ruhen halt dann mehr in sich.
Ich glaube, Menschen, die sehr gerne mit sich Zeit allein verbringen, die mögen sich selber, glaube ich, auch sehr gern. Kann ich mir vorstellen.
Das ist natürlich wieder, das klingt natürlich total negativ dann jetzt wieder. Die mögen sich.
Aber das ist ja wichtig, das ist ja wichtig. Also wenn man mit sich selber nicht im Reinen ist und immer das Gefühl hat, mit mir ist irgendwas falsch, dann will man ja auch nicht. Also man möchte sich damit ja dann auch nicht gerne auseinandersetzen. Ja. Glaube ich, vielleicht habe ich auch eine falsche Ansicht.
Ich glaube, macht total Sinn.
Manchmal romantisiere ich sowas auch total und denke mir so, ach ja, dann ist man mit sich alleine und dann findet man das toll und man hat sich selber lieb und man ist sein eigener Lieblingsmensch. Weiß ich ja gar nicht, ne? Also
sag mir gerne Bescheid, wie es bei euch ist.
Ach ja, ich mag mich auch nicht immer gerne und verbringe auch trotzdem sehr viel Zeit gerne mit mir alleine. Vielleicht war es eine falsche Theorie.
Aber ich weiß, was du meinst. Problem bleibt auf jeden Fall für dich auch, die Leute lesen einen falsch. Was hast denn du gelernt mit der Zeit, wie du zum Beispiel auf Partys dann besser klarkommst? Was hat die Party, Saskia, was hat die gelernt?
Nicht mehr auf Partys gehen.
So einfach, ne?
Ja, so einfach. Also, ja, ich war wirklich schon lange nicht mehr auf einer Party. Ich muss mir kurz überlegen. Ich glaube, ich kann mich gerade echt nicht an die letzte Party erinnern.
Ja.
Was auch gut ist. Ja. Aber würde ich jetzt auf eine Party gehen, würde ich, glaube ich, erstmal auch mehr die Umstände anschauen, so die äußeren Umstände. Wer ist da? Wer organisiert das? Wo muss ich hin? Kenne ich die Leute? Habe ich da eine Person, die ich gerne mag, mit der ich mich zurückziehen kann? Beispielsweise kann ich mich selber alleine zurückziehen? Habe ich überhaupt Bock hinzugehen? Ich glaube, das sind so ein paar Sachen, auf die ich vorher schon so achte. Und dann würde ich einfach auf mich selber hören. Und wenn ich merke, jetzt nach 2 Stunden, wenn alle anderen noch da sind, kann ich meinetwegen gut und gerne die Erste sein, die geht. Das ist in Ordnung.
Ja, ist lustig. Du erzählst mein Leben.
Ah, sehr cool. Okay.
Ich mag es nicht, auf Partys zu gehen. Und es ist aber so schwer, das zu erklären, weil die Menschen sind ja alle total nett. Ich mag die Menschen und so weiter. Und ich habe trotzdem überhaupt keine Lust. Und wenn ich in mich reinhorche, würde ich eigentlich zu keiner gehen. Dass ich es natürlich trotzdem manchmal tue, ist am Ende oft auch gut. Dann ist es auch okay. Aber tendenziell kannst du das niemandem vermitteln.
Ja.
Warum willst du nicht zu dieser Geburtstagsfeier kommen? Warum nicht? Und ich finde eigentlich keine Worte, um das jemandem wirklich verständlich zu machen.
Das finde ich auch tatsächlich relativ schwer, weil ich glaube, dass es in den allermeisten Fällen irgendwie negativ rüberkommen könnte oder sich so anhört, als würde man der Person irgendwas Böses wollen, warum man jetzt nicht kommt. Und das ist ja überhaupt gar nicht so. Also ich fände es halt ganz toll, wenn man irgendwann den Punkt erreicht hat, dass die Menschen einfach so ein großes Bewusstsein für Intro und Extroversion haben, dass halt jeder Mensch auf dieser Skala sich irgendwo wiederfindet und manche halt eher bei dem einen oder anderen Extrem, dass das dann auch okay ist und dass man das äußern kann und dass dann die Menschen auch direkt wissen, ach so, natürlich, verstehe ich. Vielleicht kann ich da einen kleinen Anschub machen. Ich habe tatsächlich die Tage eine Nachricht bekommen auf Instagram von einer introvertierten Followerin. Mhm. Die hat mir geschrieben, dass ihre Freundin, extrovertierte Freundin, mein Buch gelesen hat. Unabhängig davon, dass sie miteinander gesprochen haben. Und diese extrovertierte Freundin hat sich dann mit ihr danach hingesetzt und ihr all ihr Verständnis ausgedrückt und gesagt, ich kann jetzt so nachvollziehen, wie du dich manchmal auf Partys verhältst und warum du den Anschein machst, als würdest du dich nicht wohlfühlen und als würdest du dir nicht gut gehen. Und jetzt habe ich verstehe jetzt, warum das so ist. Und wenn wir das nächste Mal zusammen auf eine Party gehen und du möchtest überhaupt hingehen und wir gehen zusammen hin, dann ich nehme dich an die Hand und sag mir ruhig, wenn ich irgendwas machen kann, wenn wir uns zusammen zurückziehen sollen oder wenn du nach Hause willst, dann vielleicht kann ich mit dir gehen oder... dass einfach ein größeres Verständnis da ist und dass die introvertierte Person sich nicht schlecht fühlen muss, wenn sie dann mal was absagt oder halt meiner Verabredung nicht zusagt. Das fand ich so schön. Das fand ich so schön, weil genau das will ich auf der ganzen Welt erreichen. Das werde ich nicht, aber das würde ich am liebsten auf der ganzen Welt erreichen, dass all die extrovertierten Menschen für ihre introvertierten Freunde oder Bekannten oder halt alle Menschen in ihrem Umfeld so ein Verständnis aufbringen können. Aber genauso auch umgekehrt natürlich. Also nicht nur wir Introvertierten brauchen Verständnis.
Was du gerade angedeutet hast, dass man dann auch eben ab und zu mal Nein sagen muss.
Ja.
Wie leicht kannst du Nein sagen?
Oh, mittlerweile viel leichter.
Okay, das fällt ja ganz vielen schwer. Ja. Auch Extrovertierten und Introvertierten, die können nicht Nein sagen. Bei dir ist es eigentlich Pflicht.
Ja, ich musste das aber auch echt lernen. Also ich habe...
The hard way.
Ja, aber sowas von the hard way. Ich musste das echt... mir so erarbeiten, weil durch meinen Beruf, ich bin ja recht viel unterwegs, also ich habe irgendwelche Projekte, ich habe Auftritte oder sonst was und habe so gerade, als ich damit angefangen habe, zu allem Ja gesagt und gesagt, ja klar mache ich das, klar nehme ich das mit, weil ich dachte, irgendwie hat man die Erwartungshaltung von mir, ich muss zu allem Ja sagen und ich bin jetzt halt in dieser Branche und muss das alles mitnehmen.
Außerdem schmiede das Eisen, solange es heiß ist.
Genau, aber jetzt merke ich, es ist gar nicht so. Also ich kann schon selber entscheiden, was ich machen möchte, bei welcher Show ich teilnehmen möchte, in welcher Show ich sein möchte, ob hier oder nicht beispielsweise, das kann ich alles selber entscheiden und dann kann ich Ja oder Nein sagen. Also wozu habe ich ein Management, das mir sagt, du, wir haben die und die Anfrage, hast du Lust oder hast du keine Lust? Mhm. So allein das sagt ja schon, ich kann Ja oder Nein sagen. Ich kann meine eigene Entscheidung treffen und das sollte jeder machen. Also ich weiß, manche haben das nicht so leicht und stecken halt in einem Job fest, die müssen dann halt bestimmte Sachen machen. Ja, das habe ich halt damals auch sehr stark gemerkt. Da hatte ich noch meine 40-Stunden-Stelle und bin dann irgendwie abends noch halt nach Köln gefahren von Essen, um einen Auftritt zu machen. Am nächsten Tag wieder, darauf den Tag wieder. Und ich habe dann gemerkt, wie platt ich einfach bin. Und dann habe ich irgendwann gedacht, nee, ich muss jetzt mal Nein sagen. Es geht so nicht weiter. Ich brauche Ruhe. Und die nehme ich mir jetzt auch.
Und wie reagieren Veranstalter darauf dann? Kann natürlich sagen, wenn die nicht will, dann fragen wir sie in Zukunft nicht mehr. Das wäre mir auch nicht.
Ja, da habe ich auch die Sorge gehabt. Aber man muss auch dazu sagen, dass Veranstalter ja nicht davon ausgehen. Ich frage jetzt die und die Person an und die sagen jetzt alle zu. Es muss ja auch dann zeitlich passen.
Ja,
und die meisten wissen ja auch nicht, warum ich jetzt eine bestimmte... Also wenn ich zum Beispiel weiß, in der Woche habe ich 4 Termine. Und die 4 Termine sind mir genug. Ich weiß, alles darüber hinaus wird mich nur noch mehr auslaugen. Den 5. Termin werde ich absagen, wenn er reinkommt. Die Person weiß ja nicht, warum ich absage. Warum, aus welcher Motivation heraus, dass ich einfach ein bisschen mehr Ruhe brauche. Vielleicht habe ich an dem Tag schon was vor. Vielleicht
jetzt
passt
wissen
es
Sie es, warum du absagst.
Na, scheiße.
Jetzt wird jede Absage damit verbunden sein. Jetzt wissen Sie es.
Jetzt wissen Sie es. Jetzt habe ich es offenbart. Also wenn ich was zusage, dann nehme ich es auch wahr. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich sage, also manchmal bereue ich auch ein bisschen, was mein Vergangenheits-Ich da so getrieben hat und von meinem Zukunfts-Ich verlangt hat, weil ich dann so denke, ach ja, in der Woche, komm, ich schlage mir den 5., 6. Termin da noch mit rein, das werde ich schon hinkriegen und dann denke ich mir in dieser Woche, oh Gott, warum habe ich das denn gemacht? Ich mache es natürlich trotzdem dann. Also ich gehe ja nicht her und sage dann kurz vorher ab, weil ich merke, ich habe jetzt keine Energie mehr. Also so solchen Verpflichtungen komme ich natürlich trotzdem nach. Ich muss halt, bevor ich diese Verpflichtung eingehe, schon wissen, schaffe ich das zu dem Zeitpunkt oder nicht? Habe ich da schon was anderes oder kann ich mir das irgendwie noch leisten? Werde ich da genug Energie haben und muss so ein bisschen vorausschauen, einfach planen?
Das meiste, was du machst auf der Bühne, das sind Mixed-Shows, oder? Oder genau.
Genau.
Wenn jetzt ein Angebot kommt, eine Anfrage für eine Mixed-Show, was klärst du alles? Welchen Fragenkatalog gehst du jetzt für dich persönlich durch, für jede Anfrage?
Mhm. Also, erstmal muss ich wissen, wo ist das? Also wie komme ich da hin? Ist es sehr weit weg? Weil so Anreisen natürlich für mich auch schon ein extremer Faktor ist, weil ich bin immer mit Bus und Bahn unterwegs und gerade wenn es eine Strecke ist, wo ich weiß, sie ist sehr voll, ist einfach schon ein Faktor, den ich einfach so ein bisschen ja auch abchecken muss. Dann muss ich wissen, welcher Veranstalter ist das, in welcher Stadt ist das und so weiter. Also gewisse Sachen, gerade wenn es ein Ort ist oder ein Veranstalter, wo ich noch nie war oder eine Location, wo ich noch nie war, weiß ich, da muss ich vorher mich mental darauf vorbereiten, dass ich wissen muss, wo muss ich hin, ich muss neue Leute kennenlernen. Das sind alles so Faktoren, die da mit reinspielen, wo ich weiß, meine soziale Batterie wird noch leerer gehen. Wenn ich weiß, ich bin bei der Show, wo ich schon 5-mal oder 10-mal war oder noch häufiger, bin ich total entspannt, weil ich genau weiß, da muss ich hin, da sind die und die Leute. Ich weiß genau, wo der Backstage-Bereich ist, wie der Ablauf vom Abend ist. Da bin ich viel entspannter.
Okay.
Wenn so viele ungewisse Faktoren mit reinspielen, dann weiß ich, das wird mehr an meiner sozialen Batterie zehren.
Okay. Das heißt, was musst du genau wissen vor Ort? Geht es um Räumlichkeiten?
Ja.
Geht es um wie viele Personen lerne ich kennen oder was ist es?
Alles. Es ist, sagen wir, ich bin an einem Ort angekommen. Wo ist der Eingang? Werde ich den Eingang alleine finden? Ist der Eingang offen? Weil gerade so bei einer Show ist ja dann der Haupteingang nicht unbedingt schon offen. Da muss man durch irgendeine Hintertür, weiß ich ja gar nicht. Ja. Die Information hat man manchmal gar nicht. Wen spreche ich an? Wissen die alle, dass ich komme? Wissen die, wer Saskia Fröhlich ist? Kann ich mich den Leuten so vorstellen oder denken die dann, hä, wer bist du? Keine Ahnung, wo du hin musst. Ich bin nicht zuständig. Dann, wie ist der Ablauf? Also ich komme rein, lerne die ersten Leute kennen. Puh, das ist schon anstrengend. Und dann, wo ist der Backstage-Bereich? Habe ich einen Rückzugsort? Wann machen wir Soundcheck? Wie lange habe ich dann vom Soundcheck noch, bis ich auf die Bühne muss, also bis die Show losgeht?
Mhm. Du musst es wissen vor allem. Ist egal, ob das 5 Minuten sind oder 30 Minuten, das ist nicht das Entscheidende.
Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich hergehe und eine Person muss mir das sofort mitteilen. Ja. Das sind ja auch Sachen, die ich mir selber dann erschließe. Aber das schaue ich mir schon an. Ich muss irgendwie eine Art von Kontrolle haben.
Und du willst es ja vorher wissen, wenn es geht.
Ja, genau. Also nee, bei manchen Sachen weiß ich, die erfahre ich ja wirklich erst, wenn ich vor Ort bin. Mhm. Ja, meine Managerin kennt das auch, dass ich dann häufig Nachfragen stelle. Haben wir schon Ablauf zu dem Abend? Wissen wir schon, wie was da passieren wird? Haben wir nähere Informationen? Und ich weiß mittlerweile, dass viele Sachen einfach sehr kurzfristig erst kommen, vielleicht sogar einen Tag vorher erst. Ja, darauf stelle ich mich ein, aber trotzdem habe ich es lieber, wenn ich es einfach vorher schon weiß. Wenn ich schon weiß, die und die Dispo ist an dem Tag, also ich muss dann da sein, dann und dann ist Soundcheck, dann ist beispielsweise Catering, wenn es Catering gibt, dann beginnt die Show, dann muss ich auf die Bühne. Dann habe ich Feierabend.
Ja.
Das sind Faktoren, die sind extrem wichtig für mich.
Und wo ist der Hinterausgang, wo ich den Belgischen machen kann?
Ja, das geht leider. Ach Mensch, das würde ich so gerne manchmal machen. Aber da muss man halt bis zum Ende bleiben, weil am Ende nochmal alle Comedians auf die Bühne kommen.
Natürlich.
Und was für mich auch, ich will das gar nicht so vor allen sagen, aber ja, ich meine, es ist einfach so, wenn es dann noch nach der Show so eine Autogrammstunde gibt. Dann geht man irgendwie ins Foyer beispielsweise und dann kommt das ganze Publikum an einen vorbei, was nochmal richtig unangenehm ist. Alle gehen so weg und wollen einen nicht angucken, weil die gar keinen Bock auf ein Autogramm haben. Und man steht dann da so und denkt so, ja, und kommt jetzt jemand? Und dann fängt das natürlich irgendwann an, dann kommen die Leute.
Und du hast ja noch keine CDs zu verkaufen.
Auch das, genau.
Hast du ja noch nicht.
Genau.
Das ist ja aber noch unangenehmer, wenn du CDs zu verkaufen hast und sie gehen vorbei.
Weißt du, was richtig unangenehm ist? Ich habe Autogrammkarten, wenn ich keine Autogrammkarten dabei habe, wenn ich sie vergessen habe, weil dann stehe ich da, trotzdem natürlich, weil es halt, ich muss es halt machen und kann den Leuten nichts geben. Ich habe schon gemacht, dass ich auf anderen Autogrammkarten einfach unterschrieben habe von meinen Kollegen und habe denen das dann mitgegeben. Total weird, aber das ist halt, all diese Sachen von der Anfahrt bis Ankommen an der Location, die neuen Leute kennenlernen, der Auftritt an sich, das raubt ja schon sehr, sehr viel Energie. Und da noch so eine Autogrammstunde, da bin ich innerlich tot. Aber es ist trotzdem schön. Ich genieße es trotzdem, deswegen mache ich es ja auch.
Ja, klar.
Aber ich weiß, den nächsten Tag, da brauche ich Ruhe.
Und wenn da noch was schief läuft, wann ist das letzte Mal etwas so gar nicht nach Plan gelaufen?
Das war mir so unangenehm. Es gibt mehrere Situationen. Oh Gott, ich weiß, es hat teilweise gar nichts mit meiner Introversion zu tun. Also es gab vor kurzem eine Aufzeichnung, da bin ich zu spät gekommen. Also nicht so spät, dass ich meinen Auftritt verpasst habe.
Fernsehaufzeichnung?
Ja.
Okay.
Und es ist halt so, wir kriegen halt immer vorab eine Dispo und da steht drauf, wann wir da sein sollen. Und bei manchen Sachen ist es halt so, dass man wirklich 5 Stunden vor dem Auftritt da sein muss. Und manchmal denke ich mir so, warum? Warum? Was soll ich so lange da machen? Oh Gott, so bis mein Auftritt ist, es vergehen wirklich so viele Stunden noch. Und einmal habe ich es mir rausgenommen, als ich eine halbe Stunde später gekommen bin, weil ich dachte, es ist nicht nötig, so früh zu kommen. Und bei jeder Show kann man sich das rausnehmen, bei jeder Show. Und da habe ich gemerkt, nee, bei einer Aufzeichnung nicht. alle waren schon da und ich war die Einzige, die zu spät gekommen ist, obwohl ich normalerweise immer, immer ausnahmslos die Erste bin. Und das eine Mal, wo ich dachte, komm, eine halbe Stunde später komme ich, das wird noch so reichen. Ja, ich war komplett dumm. Also ich habe mich natürlich auch lang und breit entschuldigt, das war mir so sau unangenehm. Und allein durch das, mir das so unangenehm war, war ich überhaupt gar nicht mehr so richtig da. Also ich war nur noch mit diesem Gedanken beschäftigt letztendlich, ja. Und die andere Sache? Das war auch bei der Aufzeichnung, bei der Fernsehaufzeichnung. Da war ich pünktlich, haha. Bin ich sonst natürlich auch immer, sage ich jetzt einfach. Nee, bin ich tatsächlich immer. Egal.
Wir glauben, dass du pünktlich bist, ja, weil du sonst auch keine Ruhe hast.
Genau, ich brauche.
Du bist garantiert der Mensch auch, wenn du auch nur 2 Minuten zu spät bist. Selbst bei einer Verabredung mit einer Freundin.
Ja.
Ist dir unangenehm, oder?
Ja, absolut, genau. Nee, ich brauche auch diese Struktur.
Obwohl es total egal ist. Dann bist du halt 2 Minuten zu spät. Ich habe dieses Bedürfnis. Nein, ich muss pünktlich sein. Ja. Auch krankhaft natürlich.
Ja.
Aber was soll's, ja?
Absolut. So. Die andere Aufzeichnung, alles lief nach Plan. Ich hatte meine Periode und hatte dann vorab schon abgesprochen, welches Outfit ich auf der Bühne anhabe. Das wird bei Aufzeichnungen meistens so gemacht, um einfach dann auch in der Kamera zu schauen, ob das Outfit funktioniert mit dem Bühnenbild. Und hatte dann eben mein Bühnenoutfit an. Also das war schon abgenommen. Ich hatte auch keine Alternative. Dafür war auch gar keine Zeit mehr. Und ich hatte eine helle Hose an und meine Periode. Und habe dann, die Frauen werden es jetzt wahrscheinlich alle fühlen können, durchgeblutet durch meine Hose. Und man hat es im Schritt, glaube ich, ist, glaube ich, niemandem aufgefallen. Aber mir halt schon. Und dann war ich auf der Bühne und habe einmal mein komplettes Set durchgespielt, was häufig bei Aufzeichnungen vorher gemacht wird, um einmal komplett den Ablauf durchzuspielen,
damit jeder Probe weiß,
genau, wann er wo sein muss, wie läuft die Probe, wie auch das mit den Kameras funktioniert für die Comedians auf der Bühne. Und dann habe ich gemerkt, bei dieser Probe ist meine Hose voller Blut gewesen. Und dann bin ich danach auf Toilette gerannt und habe halt versucht, das sauber zu machen. Und das ist mir auch gelungen, aber dann war meine Hose nass.
Ja.
Und dann habe ich es halt versteckt und irgendwie versucht, das noch zu trocknen. Es gab auch keinen Föhn, gar nichts. Ich hätte fragen können, aber mir war das so unangenehm. Und Gott sei Dank war dann aber meine Hose bis zu meinem Auftritt sauber und trocken. Gott sei Dank. Wirklich, ich habe 25 Mal auf Holz geklopft im Endeffekt. Aber das hat mir auch komplett meinen Fokus genommen. Ne? Also ich war halt dann so krass damit beschäftigt, was vielleicht sogar gut war, weil dann so die Aufregung ein bisschen weg war. Aber das sind halt so, ich habe es halt gerne, wenn ich weiß, es läuft alles nach Plan. Ich kann doch mal meinen Text durchgehen. Ich habe noch mal eine Verschnaufpause.
Ja.
Hatte ich nicht.
Wie war der Auftritt dann?
Sehr gut.
Der war sehr gut.
Der war richtig gut. Ja.
Übrigens, Aspirin soll, wenn man Blut wegkriegen möchte, dann ist angeblich Aspirin, das Wundermittel schlechthin, ist ein Tipp von einer Tatortreinigerin, hat mir Sebastian Fitzek erzählt.
Na echt?
Mhm.
Das muss ich mir merken.
Aspirin. Die Tatortreiniger, die natürlich wirklich wahnsinnig viel Blut oft beseitigen müssen, die werfen dann unendlich viele Aspirintabletten, werfen sie dann in so einen Eimer, je nach Menge. Das ist ein Geheimtipp. Lifehack vom Tatortreiniger oder Reinigerin,
Wahnsinn.
In dem Fall war das so.
Und die ganze Zuhörerschaft weiß jetzt auch Bescheid. Das merke ich mir. Jetzt muss ich mal Aspirin mit mir rumschleppen. Aber egal, mach ich dafür gerne.
Aspirin.
Für solche Notfälle.
Ist dein Name Fröhlich eigentlich ein Künstlername oder ein echter? Weiß ich nicht. Also, ich hätte normalerweise gedacht, gut, Fröhlich ist ein ganz normaler Name. Also, das ist schon okay. Aber nachdem natürlich also dein Ding in den Social Media ist, schlecht gelaunt, unter Druck irgendwelche Sachen zu erklären oder Rezepte zu kochen, ist das natürlich ein schönes Gegengewicht.
Ja, absolut.
Ja, die Fröhliche, die überhaupt nicht fröhlich ist.
Ja.
Social Media ist auf jeden Fall für dich insofern perfekt, als dass da niemand deine soziale Batterie leer macht. Du hast damit sicherlich in der Pandemie angefangen, oder?
Ja, ganz genau. Aber auch aus dem Grund, weil ich vorher mit Stand-Up-Comedy angefangen habe.
Sogar vorher schon.
Vorher schon.
Und den Schritt, den wollen wir natürlich jetzt nochmal wissen. Da ist jemand, der generell nicht gerne im Fokus steht.
Mhm.
Jetzt ist ein Job für dich, alles okay. Aber es bleibt trotzdem kurios.
Ja.
Ein bisschen. Wie bist du zu deinem allerersten Auftritt gekommen?
Also erstmal muss ich sagen, ich liebe das wirklich, aus meiner Komfortzone herauszutreten. Also mich selbst...
Ungewöhnlich.
Ja, aber ich habe es einfach häufig schon gemacht in meinem Leben. Und
wie
jedes
zum Beispiel,
Mal,
in welchen Situationen?
Beispielsweise einfach nur mit Stand-Up-Comedy anzufangen.
Ja.
Also das war schon so ein sehr großer Schritt. Und davor, sind es schon allein Sachen, wie auf Date zu gehen. Das ist schon für mich ein Step aus der Komfortzone heraus. Und jedes Mal danach denke ich mal, geil, dass ich es gemacht habe. Mhm. Geil, dass ich dies und jenes unternommen habe. Für mich ist es auch aus meiner Komfortzone heraustreten, Bungee-Jumping, Fallschirmsprung, alles schon gemacht.
Wirklich?
Ja. Mega, kann ich nur empfehlen. Also Bungee-Jump, weiß ich nicht, ob ich es nochmal machen werde. Das war wirklich eine außerkörperliche Erfahrung. Aber Fallschirmsprung, das war Hammer. Das war richtig cool.
Also ängstlich bist du nicht, klar.
Nee, genau. Ich liebe auch Freizeitpark. Ich liebe so Achterbahnfahren, also was. Bin ich absolut Riesenfan. Ich liebe Horrorfilme, also was. Ja, und ich hatte, glaube ich, damals einfach das Bedürfnis, rauszukommen. Also das hat ja jeder Mensch, egal ob intro oder extrovertiert. Also man möchte ja trotzdem unter Menschen sein. Man möchte soziale Kontakte pflegen. Wir Intros natürlich viel weniger. Aber das war zu einer Zeit, ich habe halt gerade meinen Bachelor beendet und dachte, boah, was mache ich jetzt?
Bachelor BWL.
Mhm. Hat sich gar nicht gelohnt in meinem Fall. Naja, anderes Thema. Dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Mache ich meinen Master? Oh, ich weiß nicht, es war einfach nicht meins. Ich habe es einfach nicht gefühlt und dachte, komm, ich mache zumindest so ein halbes Semester oder ein Semester Pause, aber ich brauche ein cooles Hobby. Ich will irgendwas machen, wo Leute am Ende sagen, das ist cool, das ist kreativ, ey, cool, dass du dich das getraut hast. Mhm. Ich wollte ihr, also nicht nur, dass mir wichtig war, was andere davon denken, aber so, ich wollte einfach so auch mich challengen. Ich wollte irgendwas Cooles machen, was einfach nicht jeder tut.
Hattest du Hobbys zu dem Zeitpunkt, andere Hobbys?
Nee.
Okay.
Mhm. Abgesehen von Sport, tatsächlich gar nicht.
Mhm. Also dich challengen.
Und dann, ich habe halt zu der Zeit sehr viel Stand-Up-Comedy-Videos geschaut, auf YouTube beispielsweise. Und dachte, boah, vielleicht könnte ich ja mit Stand-Up anfangen, das mal ausprobieren. Habe ich so ein bisschen recherchiert und habe herausgefunden, dass es hier in Köln sehr viele Open Stages gibt. Also so offene Bühnen, wo man als Newcomer Material testen kann. Wo aber auch die erfahrenen Profis hinkommen, um ihr neues Material zu testen und an ihrem Material zu feilen. Das wusste ich vorher alles gar nicht. Ich kannte das Prinzip von einer offenen Bühne überhaupt gar nicht. Leute, wenn ihr in eurer Stadt eine offene Bühne habt, geht hin. Wirklich, es lohnt sich. Es ist cool.
Man braucht wahnsinnig viel Mut. Und man muss auch irgendwie ein bisschen von sich überzeugt sein. Und man muss auch voller Selbstbewusstsein sein.
Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das damals alles mitgebracht habe. Aber ich glaube, der Schritt, warum ich das gemacht habe, ich hatte natürlich Bock darauf. Also das war so eine typische Situation. Mein Vergangenheits-Ich hatte so diesen Moment, boah, ja, das ist cool, das wird geil, du wirst richtig stolz danach sein. Und als dann mein Gegenwarts-Ich das Ganze nochmal betrachtet hat, an dem Tag, wo es stattgefunden hat, dachte ich nur, was habe ich mir da eingebrockt? Warum? Warum mache ich das? Nein, ich sollte zu Hause bleiben und mich auf meine Couch legen und meine Ruhe haben. Ja, ich habe es dann trotzdem durchgezogen, weil ich natürlich meine Mutter und meinen Freund involviert habe, die beide mitkommen wollten.
Ey, krass, du hast sogar deine Mutter dabei gehabt.
Ja.
Mir persönlich wäre das so total unangenehm, wenn da irgendjemand ist, der mich auch noch kennt.
Ja, so geht's mir heute auch noch tatsächlich. Ich verstehe das auch nie, dass Comedians immer ganz viele Freunde und so dabei haben bei Shows, wo ich denke, ich würde das gar nicht ertragen. Also mir ist es tatsächlich auch unangenehm. Es gibt auch Comedians, die ihr Material bei Freunden oder vor Freunden testen. Die treffen sich dann und sind dann irgendwo im Wohnzimmer. Und dann testen die einfach ihr Material, reden das, also quatschen das einmal so runter. Und natürlich ist es keine Bühnensituation. Es ist dann in dem Moment vielleicht auch gar nicht so lustig. Wäre mir auch sau unangenehm. Ja. Aus irgendeinem Grund hatte ich die beiden aber dann im Schlepptau.
Was?
Hatte die dabei und dachte, jetzt muss ich es ja durchziehen. Die haben sich jetzt beide Zeit dafür genommen. Ja, und hatte dann wirklich so gedacht, ja, ich mach's jetzt halt einmal. Ich ziehe es jetzt einmal durch. Danach vergesse ich die ganze Sache, schieb's irgendwo hinten in meinen Kopf, verdränge das Ganze, dass ich das überhaupt gemacht habe und gut ist. Zumindest habe ich es dann einmal ausprobiert. So, das kann mir dann keiner mehr nehmen.
Das ist krass. Als introvertierter Mensch, klar, das hat nichts direkt miteinander zu tun, aber sich ganz bewusst diesem Stress aussetzen, da sind Menschen vor dir, da ist der Akku eigentlich leer, bevor du auf die Bühne gehst.
Ja.
Und du wusstest es vorher.
Ja, absolut. Das war krass, weil wenn ich alleine gewesen wäre auf dem Weg nach Köln im Zug, ich wäre irgendwo ausgestiegen, wäre zurückgefahren. Ich habe es nicht ausgehalten. Ich war so extrem aufgeregt und nervös. Also das war ein anderes Level. Noch nicht mal bei meiner mündlichen Abiturprüfung oder Führerscheinprüfung war ich so aufgeregt. Das war nicht mehr, also das war illegal, wie aufgeregt ich war. Das war wirklich extrem. Ich will auch nicht mehr dran denken, so unangenehm ist es, obwohl es 5 Jahre her ist. Naja, ich hatte die beiden dabei. Ich habe es durchgezogen. Und weiß der Gott, ich habe keine Ahnung. Es lief gut. Wahrscheinlich auch so ein bisschen Welpenschutz. Natürlich wurde ich auch so anmoderiert, dass es mein erster Auftritt war. Das Publikum ist bei so etwas dann auch viel, viel dankbarer. Habe ich dann bei meinem zweiten Auftritt gemerkt, wo ich genau das Gleiche erzählt habe und in der Comedy-Fachsprache gebombt bin. Das sagt man, wenn man gar keine Lacher bekommt.
Oh Gott, ja. Das war beim zweiten Mal so. Mhm.
Und auch beim dritten, beim vierten Mal. Es ist aber normal.
Warum gab es ein fünftes Mal?
Ja, frage ich mich auch tatsächlich. Ich weiß auch nicht. Also irgendwas hat es in mir ausgelöst. Irgendwas war besonders daran. Es gibt einem natürlich trotzdem so ein High-Gefühl. Ne? Also jetzt nicht unbedingt bei einem Auftritt, wo niemand lacht. Da hinterfragt man generell sein ganzes Leben und möchte sich einfach nur sein eigenes Grab schaufeln und nie wieder irgendwem begegnen. Aber es gibt dann trotzdem immer wieder gute Auftritte und die sind es, warum man dabei bleibt. Und die Sache bei mir war auch, ich hatte meinen ersten Auftritt hier in einer Kölner Bar und der Veranstalter hat mich direkt nach meinem ersten Auftritt gefragt, ob ich nicht mal bei seiner Mixed-Show auftreten möchte. Und das war für mich komplett, also das, ich habe gedacht, hat der nicht zugehört? Also so gut war es ja jetzt auch nicht.
Aber das war der allererste Auftritt.
Es war der allererste Auftritt, genau. Okay. Das erste Mal, dass ich auf einer Bühne stand und dann habe ich das natürlich auch zugesagt. Und ich dachte, geil, ist jetzt einfach ein cooles Hobby. Ich kann mir selber aussuchen, wie häufig ich das mache. Und ja, ein halbes Jahr später kam dann tatsächlich schon mein Management auf mich zu, was jetzt auch seitdem mein Management ist.
Aber kurze Frage, der Mann, der dich gebucht hatte, sofort für die Mixed-Show, war das eine der ersten 4, 5 Shows,
ja,
bei denen keiner gelacht hat?
Ja, also ich weiß nicht mehr genau welcher, aber es dürfte die 3. oder 4. gewesen sein.
Okay, was hat er danach zu dir gesagt?
Ach, gar nichts. Also das ist tatsächlich auch gar nicht mal so ungewöhnlich. Also er wusste ja auch selber, worauf er sich einlässt.
Mhm. Und das sind so 10 Minuten ungefähr, oder die du auf der Bühne warst, oder länger sogar?
Bei der Mixshow war es dann tatsächlich sogar nur 5 Minuten.
5 Minuten, okay.
Genau, das ist auch wirklich die allerkürzeste Zeit auf einer Bühne. Also in der Regel sind es eher 10. Das ist so der Regelfall bei einer Mixshow. Ja, und dann laufen Auftritte halt schlecht. Natürlich fragt man sich danach, oh Gott, die buchen mich nie wieder. Aber es ist gar nicht so. Also jeder hat mal einen schlechten Auftritt. Und gerade wenn ein Veranstalter jemanden bucht, der das gerade erst macht, also gerade erst angefangen hat, muss man halt ja auch damit rechnen. Und das hat die Person natürlich auch. Also es wäre jetzt nicht so, dass sie zu mir gekommen ist und gesagt hat, was war das denn? Du hättest hier das Haus abreißen müssen, die hätten alle lachen müssen. Ach ja, nee. Also die Erwartungshaltung hatten die dann gar nicht. Auch wenn ich selber dachte, die wollen mich nie wieder sehen. Die wollen, dass ich jetzt nach Hause fahre und mich nie wieder melde. Aber so war das gar nicht, nee.
Welcher Kollege von den alten, erfahrenen KollegInnen hat dich dann mal unter die Fittiche genommen und hat dir vielleicht auch ein paar ganz gute Tipps mit an die Hand gegeben?
Ja, ich würde fast sagen, niemand. Mhm. Was aber auch ein bisschen an mir selber liegt. Ich hätte gerne viel mehr so den Austausch gehabt bezüglich Stand-Up-Comedy, weil man natürlich von der ganzen Erfahrung so wahnsinnig profitieren kann. Aber das ist halt auch wieder so ein Intro-Ding, bei mir zumindest, dass ich ja einfach nicht das Bedürfnis habe, mich dann mit den Leuten zu treffen und hinzusetzen und dann zu arbeiten. Ich liebe das wirklich so, für mich alleine zu arbeiten oder einfach eher mit Menschen zu arbeiten, die ich schon länger kenne. Was ich natürlich sogar, also ne, wer kann sich das leisten, wer kann sich das rausnehmen? So, also Menschen, die halt ein Angestelltenverhältnis haben, können sich ja auch nicht aussuchen, nur mit Menschen zu arbeiten, die sie schon lange kennen oder mit denen sie befreundet sind oder so. Geht natürlich auch nicht. Aber durch das ich mir das aussuchen kann, habe ich die Möglichkeit dazu zu sagen, nee, ich will es nicht machen. Und habe es nie wahrgenommen tatsächlich. Dummerweise. Vielleicht werde ich es in Zukunft machen, weil man halt, wie gesagt, sehr davon profitieren kann. Ich muss einfach besser mit meiner sozialen Batterie haushalten.
Ja.
Auf der anderen Seite gibt es dann aber auch Leute oder gab es Leute, die mir dann trotzdem hier und da gerne Tipps gegeben haben.
Mhm. Das war auch gut, oder?
Nee.
Nee, das war nicht gut. Also habe ich es richtig verstanden.
Es gab bestimmt auch Situationen, wo es gute Tipps waren. Also ich war auch gerade so in der Anfangszeit da mit ein paar Leuten etwas enger, die auch zeitgleich mit mir angefangen haben. Mhm. Und da haben wir uns natürlich dann trotzdem gerne mal auch so ein bisschen ausgetauscht. Aber da konnte keiner von dem anderen so extrem profitieren, zumindest nicht von einer gewissen Expertise, weil wir auf demselben Level waren. Es gab aber so eine Zeit, wo ich noch sehr blond war. Da habe ich meine Haare immer noch blondiert und war halt wirklich, also sauerstoffblond. Ich war sehr blond. Und das haben Leute so ein bisschen zu einem Charakter machen wollen und haben so mich als die süße kleine Studentin anmoderiert und so, ja, die Liebe. Und auf der Bühne war ich ja gar nicht die Liebe. Also wenn man meine Videos auf Social Media kennt, die, wie ich auf der Bühne bin, es ist immer noch ein Unterschied, aber so ich habe halt die gleiche große Fresse, so mehr oder weniger.
Und laut, ne?
Ja, und es hat halt gar nicht zu mir gepasst. Ich bin sarkastisch, ehrlich, ich nehme kein Blatt vor den Mund und habe da auch einfach keine Lust drauf. Und dann passt dieses Image, was man mir so aufdrücken wollte von der blonden Süßen, überhaupt gar nicht. Und so hat man mich aber teilweise anmoderiert. Und dann gab es aber auch eine Zeit, vor 2,5 Jahren habe ich mir meine Haare abrasiert. Also von extrem blond auf 1 Zentimeter, weil meine Haare auch tot waren. Und auch davon haben mir sehr viele Leute abgeraten, meinten, das ist einfach, du wirst ein anderes Auftreten haben, du wirst einfach nicht mehr so weiblich wahrgenommen werden, du musst auf der Bühne, das ist einfach so perfekt, dieses süße, studentenmäßige, das passt perfekt zu dir und das macht es auch aus. Deshalb feiern Leute das. Und ich bin so froh, dass ich da nie drauf gehört habe, weil ich einfach dann trotzdem mein Ding gemacht habe. Ich habe meine Haare abrasiert. Oh, und Überraschung, es hat trotzdem auch noch genauso funktioniert. Okay. Ich hatte keine negativen Auswirkungen oder so, abgesehen davon, dass ich mir das auch wieder habe rauswachsen lassen müssen. Das war meiner Meinung nach eine persönliche negative Auswirkung, weil es teilweise echt schlimm aussah.
Die sind aber schon ganz schön lang wieder. Ja, ist jetzt, ne? Schon ein bisschen
jetzt
her.
Gott sei Dank ist die Zeit vorbei. Den Basket habe ich geliebt, aber das Rauswachsen war die absolute Hölle. Ja, also das waren zumindest so Sachen, auf die ich dann nicht gehört habe. Das waren so sehr... Nee, es waren keine gut gemeinten Tipps. Es waren einfach Tipps, die man mir mitgeben wollte und ich habe einfach trotzdem mein Ding gemacht. Das war auch gut so.
Und Social Media mäßig ja sowieso. Wie gut bist du eigentlich im Kochen?
Ja, das sieht man ja.
Ja, man weiß nicht, ob das gespielt ist oder ob du in Wirklichkeit richtig gut kochen kannst.
Nee, also es gibt so bestimmte Situationen, wie ich ein Gericht versauen kann. Entweder ist etwas angebrannt oder verbrannt oder schmeckt einfach verkohlt oder es ist viel zu salzig oder viel zu pfeffrig oder schmeckt nach nichts oder ist nicht gar. Es gibt echt viele verschiedene Varianten, tatsächlich merke ich gerade. Und mein Freund ist wirklich der süßeste Mensch auf der Welt. Der hat vor kurzem zu mir gesagt, Saskia, wenn du für mich kochst, ich liebe das. Also einfach, wenn ich nach Hause komme und du hast gekocht, das ist jetzt nicht der Regelfall. Manchmal mache ich das halt, weil ich ihn gerne habe und das gerne mache für ihn. Aber er liebt es dann einfach so sehr, dass er einfach schon so Essen auf dem Tisch hat, dass ihm alles schmeckt, was ich koche. Und hat aber auch so gesagt, es ist egal, ob es dann versalzen ist oder verpfeffert oder sonst was. Ja, aber daran merkt man, dass ich habe da einfach nicht die Skills. Und vor allem das Ding ist nicht die Geduld. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch.
Dein Spruch ist auf jeden Fall ja mal willkommen in meiner kleinen Scheiß-Drecksküche. Mhm. Habe ich es richtig formuliert?
Ja.
In meiner kleinen Scheiß-Drecksküche.
Absolut richtig.
Also hier steht ja die Comedy im Vordergrund. Mhm. Werden die trotzdem ernsthaft auch nachgekocht von den FollowerInnen?
Ganz selten kriege ich mal zu hören, das muss ich nachkochen. Oder manchmal kriege ich auch so Nachrichten von Leuten, die haben dann was nachgekocht und schicken mir ein Bild davon. Das finde ich faszinierend. Erstmal, weil ich ja auch nie Mengenangaben mit reinschreibe, weil ich selber manchmal einfach so Pi mal Daumen.
Und es soll auch nicht lecker sein und es soll auch nicht Appetit machen.
Ja, es ist wirklich, also ich habe ja damals damit angefangen, ich habe halt schon Sachen auf Social Media hochgeladen, weil ich halt auch diese Corona-Zeit so ein bisschen ausgeglichen habe. Ich konnte nicht auf Bühnen gehen und habe dann angefangen, auf Social Media Sachen hochzuladen. Und an einem Tag wusste ich einfach nicht mehr, was ich machen soll, welchen Content ich produzieren soll. Und habe dann gedacht, egal, ich koche jetzt und ich filme es einfach mit, komm. Und dann habe ich spontan, weil ich nicht wusste, wie ich das Video anders starten soll, gesagt, so, willkommen in meiner kleinen Scheiß-Drecksküche. Und so fing das an. Und da habe ich dann einfach das gemacht, so wie ich es immer mache, authentisch, so genervt. Ich koche einfach auch nicht so gerne, weil ich dafür keine Geduld habe. Und das hat sich einfach so durchgezogen, ja.
Saskia, danke für den Deep Talk. Es war kein Smalltalk auf jeden Fall.
Nee, das stimmt. Gott sei Dank.
Und Smalltalk ist der Horror für dich. Smalltalk ist der Horror für viele. Mhm. Einige können es, mögen es aber trotzdem nicht. Andere können es gar nicht. Mit welchen Kniffen kann man trotzdem durch einen Smalltalk durchkommen? Das Gespräch lenken. Du hast dir ja sehr viele Gedanken gemacht. Mhm. Was kannst du uns mitgeben?
Wegrennen. Einfach weg. Nein, Quatsch. Würde ich gerne manchmal machen. Aber es gibt einfach Möglichkeiten, sich durch so ein Gespräch zu irren, sage ich mal. Mhm. Für mich, ich beschreibe das auch im Buch, ist Smalltalk wie so ein Labyrinth, weil man weiß nie, was kommt als nächstes. Ja. Es gibt unendlich viele Variationen. Es ist ja nicht nur, dass man übers Wetter redet. Also Smalltalk hat ja ganz viele Facetten. Und wenn man merkt, man kommt gerade in so eine Smalltalk-Situation, kann man natürlich erstmal ganz offen und ehrlich sagen, du, ich habe einfach darauf keine Lust. Können wir über irgendwas anderes reden? Irgendwas, was dich vielleicht gerade selber beschäftigt? Irgendwas okay. Tieferes? Wir haben ja jetzt auch kein Smalltalk geführt, ein tiefgründigeres Gespräch geführt.
Da muss man auch Mut zu haben, gerade um das so zu sagen, um das so offen anzusprechen.
Ja, genau, genau. Ist auch nicht so, dass ich jetzt sage, mach das einfach easy. Mhm. Nee, natürlich nicht. Aber dennoch einfacher, als sich durch irgendwas durchzuquälen, wo man dann im Nachgang denkt, oh Gott, wie habe ich reagiert? Und oh, das war einfach stockig. Und ich hätte, im Nachgang fällt einem ja ein, was man dann hätte sagen können. Und in dem Moment fällt einem das nicht ein. Weil Introvertierte funktionieren anders. Das Gehirn funktioniert auch anders. Also das ist, es ist tatsächlich so, dass man dann in so einem Moment solche Informationen nicht so abgreifen kann. Und wie Extrovertierte das dann tun. Und ja, für mich ist dann einfach so, dass ich versuche, das Gespräch bestmöglich in eine andere Richtung zu lenken. Oder einen Ausgang zu finden, beispielsweise, weil ich sage, ey du, ich habe gerade gar nicht so viel Zeit. Ach, ich wollte gerade auf Toilette gehen.
Ja, und dann Ciao, Kakao. Schön, dass wir dich kennengelernt haben. Zum Abschluss kommen drei Gäste, die du kennst aus deinem Leben.
Ah.
Ich wollte nur kurz.
Machen wir eine kleine Party jetzt, oder?
Es kommt niemand.
Panikattack, nein, Quatsch.
Die andere kann sich beruhigen.
Aber wenn es Leute aus meinem Leben wären, die ich kenne, entspannt.
Dann danke für heute.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Und gute Anfahrt nach Essen.
Vielen Dank.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Talk mit Thies.
Das war Saskia Fröhlich und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Hey ihr Lieben, ich bin's Lina und das hier ist mein Podcast Fühl ich mit Das Ding vom SWR. In diesem Podcast geht es um Mental Health, um die ganzen Vorurteile, die wir auch vielleicht über mentale Gesundheit haben, um unseren Umgang mit unserer psychischen Verfassung und darum, dass es völlig okay ist, sich Hilfe zu holen, wenn man das Gefühl hat, man kommt alleine nicht weiter. Ich würde mich total freuen, wenn ihr reinhört. Meinen Podcast Fühl ich gibt es ab dem 22. Februar jeden Donnerstag in der ARD Audiothek oder überall da, wo Podcasts gibt. Ich freue mich ganz doll auf euch. Wir hören und sehen uns. Bis dann, eure Lina.